Gabi Fröhlich begrüßt Sie zu der kommenden Stunde. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute, 30. November, ist der Gedenktag des Apostels Andreas. Allen, die Andreas oder Andrea heißen, an dieser Stelle ein herzliches Glückwunsch zum Namenstag. Aber wer war der heilige Andreas? Die Heilige Schrift ist ja immer relativ karg in ihren biografischen Angaben. Vielleicht, weil dieser Aspekt eines Menschenlebens den biblischen Autoren auch weniger wesentlich erschien. Wir schauen also hier und heute vor allem auf die geistliche Botschaft, die sich mit der Gestalt des Apostels Andreas verbindet. Und wir tun das unter dem Titel »Wer sucht, der findet«. Mit uns verbunden ist uns aus Österreich Pfarrer Winfried Abel. Er ist Priester im Bistum Fulda und derzeit als geistlicher Begleiter an der Hochschule Heiligenkreuz bei Wien im Einsatz. Herzlich willkommen, Pfarrer Abel.
Ja, grüß Gott.
Pfarrer Abel, Sie haben ja schon zu Zeiten, in denen Sie als Fuldaer Pfarrer einen Kassettendienst unterhielten, Vorträge zu zahllosen Heiligen und Glaubenszeugen gehalten. Was ist denn, würden Sie sagen, in dieser großen Schar das spezielle Merkmal von Andreas?
Ja, ich habe eigentlich das Merkmal von Andreas mal in die Überschrift des heutigen Vortrags hineingelegt, nämlich der Suchende. Er ist ja einer gewesen, der auf der Suche war. Ein Mann, der eigentlich aus dem Volke kam, der einen normalen Beruf als Fischersmann, also ein Handwerksbursche war und der dann aber unter Vernachlässigung, wenn man so sagen könnte, seines Berufs und seiner Familie auf die Suche ging nach dem verheißenen Messias. Deswegen hat er sich als Jünger Johannes dem Täufer angeschlossen und das ist, glaube ich, ein Merkmal, was bei Andreas viel zu kurz kommt. Man kennt ihn eigentlich so unter dem Attribut des Andreaskreuzes und als Bruder des Simon Petrus. Es wird von der Berufungsgeschichte erzählt am See Genezareth, aber dass er eigentlich der war, der auf der Suche war. Ich glaube, unter diesem Aspekt muss man überhaupt alle Apostel einmal sich unter die Lupe nehmen, denn Jesus hat ihn nicht einfach so von der Straße weg oder vom See und von den Netzen weg berufen, sondern diese Menschen hatten in sich bereits eine Vorbereitung, eine Sehnsucht nach Gott. Und der ist Jesus dann auch begegnet und entgegengekommen.
Denn was Sie mitgebracht haben, war eben auch den Mut, sich für diese wesentliche Suche zu entscheiden. Auch Sie sagten eben durchaus auch etwas dabei vernachlässigt haben, weil Sie gesagt haben, das andere ist mir so, so wichtig. Deshalb freue ich mich, wenn wir jetzt heute am Gedenktag des heiligen Andreas Ihren Vortrag hören, Pfarrer Abel, zum Thema Andreas oder wer sucht, der findet.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ich heute an diesem Tag zu Ihnen sprechen darf, zumal der heilige Andreas mir schon deshalb ans Herz gewachsen ist, weil ich 25 Jahre lang Pfarrer einer Gemeinde in Fulda sein durfte, deren Patron der heilige Andreas war. Die Andreaskirche in Fulda, die eine alte Klosterkirche ist, die in 2 Jahren ihr 1000-jähriges Jubiläum feiert. Und damit also noch einmal 1000 Jahre jünger ist als der Apostel, der Namensgeber selber. Wenn ich heute über den heiligen Andreas zu Ihnen spreche, dann kommt mir ein Wort des berühmten englischen Theologen und Konvertiten und späteren Kardinals John Henry Newman in den Sinn, der einmal gesagt hat, das ist die wahre Begriffsbestimmung eines Christen, einer, der Ausschau hält nach Christus. Vielleicht kann man genau unter dieses Motto auch das Leben des heiligen Andreas stellen, einer, der Ausschau hält nach Christus. Und das ist ja eigentlich die adventliche Haltung, die die ganze Kirche haben sollte. Hier wird also nicht nur von einem Zustand gesprochen, der vor der Christusfindung herrscht, dass ein Mensch Sehnsucht hat nach Gott, sondern selbst der Christ ist immer noch einer, also der bereits getauft ist, der den Namen Christi bereits trägt, ist noch einer, der Ausschau hält nach Christus. Das ist eine adventliche Haltung und deswegen mag der heilige Andreas auch am Anfang der Adventszeit seinen wichtigen Posten bezogen haben, um uns aufmerksam zu machen. Wir sind mit Christus nie fertig. Er ist immer der Anwesende und der Kommende zugleich. Und das hat ja eigentlich Andreas auch auf die Spur gebracht, dem Herrn entgegenzugehen, ihn zu suchen, bis er ihn gefunden hatte. Aber das Finden, das ist in unserem irdischen Leben nie ganz beendet. Mit dem heutigen Gedenktag des heiligen Andreas beginnt also so etwa das neue Kirchenjahr. Und in den alten liturgischen Büchern hat dieser Apostel immer das Jahr der Heiligen eingeleitet. Eine Stätte der Verehrung für den heiligen Andreas findet sich dort, wo tausende Menschen Jahr für Jahr Urlaub machen und gar nicht wissen, welche kostbare Reliquie hier verehrt wird. Die Gebeine des heiligen Andreas werden seit Anfang des 13. Jahrhunderts in dem ihm geweihten Dom San Andrea in Amalfi, südlich von Neapel, aufbewahrt. Der heilige Andreas, was wissen wir von ihm aus den biblischen Berichten? Relativ wenig und später über die Bibel hinaus gar nichts mehr, außer irgendwelchen aus Apokryphen stammenden Informationen. Die Bibel sagt uns, dass Andreas aus Bethsaida in Galiläa stammte, also einem Fischerdorf am See Genezareth, und mit seinem jüngeren Bruder Simon, dem späteren Apostel Petrus, in Kapernaum am See Genezareth war. Die beiden verdienten sich ihren Lebensunterhalt als Fischer. Später wurde Andreas, wie ich schon sagte, ein Jünger von Johannes dem Täufer. Denn er begnügte sich nicht mit seinem bürgerlichen Beruf, mit dem er sich und seine Familie ernährte. Er hatte in sich diese Sehnsucht nach etwas, was größer ist und wichtiger ist und bedeutsamer ist und das Leben mehr bereichern kann als nur Essen und Trinken und eine Familie haben. Er spürte, da ist noch etwas. Wahrscheinlich war es in ihm schon der Ruf, den er noch gar nicht richtig deuten konnte. Er schloss sich also Johannes dem Täufer an. Dann ist er der erste namentlich bekannte Apostel Jesu Christi, zumindest nach dem Johannesevangelium. Im heutigen Evangelium des Tages, das nach Matthäus ist, da steht es etwas anders. Da geht es darum, dass Jesus am See Genezareth entlang geht und dort den Simon und seinen Bruder Andreas findet und dann später die beiden Brüder, die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, die ihre Netze da zurechtlegten und flickten und ihre Boote an Land zogen und dann hat er sie von dort her berufen. Johannes, der Evangelist, beschreibt es etwas anders. Bei ihm findet die Berufung des Andreas nicht am See Genezareth, sondern in der Jüngerschar von Johannes im Jordangraben statt. Dort ist Andreas der Erste, der von Johannes Jesus zugeführt wird, mit Johannes dem Täufer, mit dem Fischersmann Johannes, dem Bruder des Jakobus. Deshalb wird also Andreas auch der Erstberufene genannt. Er war es auch, der seinen Bruder Simon dann zu Jesus führte und Christus erteilte den Brüdern den Auftrag, das Evangelium zu verkünden und benutzte dazu die Worte, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Es ist interessant, diese Bemerkung, dass Jesus also immer eine natürliche Berufung oder eine natürliche Begabung nicht einfach beiseite tut, sondern auf eine geistliche Ebene hebt. Der Fischer am See Genezareth wird zum Menschenfischer. Der Hirte der Schafe, David, wird zum Hirten des Volkes und zum König von Israel. Und so nimmt Jesus die natürlichen Begabungen und führt sie auf eine höhere Ebene, auch bei Bruder Klaus von Flüe in der Schweiz, den er vom Vater der Familie zum Vater des Vaterlandes berufen hatte, Also hier heißt es, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Was das bedeutete, konnten natürlich damals die Apostel sich überhaupt nicht vorstellen. Aber es war etwas in ihnen grundgelegt, eine Bereitschaft für eine große Sache aufs Ganze zu gehen. Das war in ihnen da. Übrigens auch später beim heiligen Paulus. Er mag gewesen sein, wie er wollte, aber er hatte in sich eine Leidenschaft, für eine erkannte, werthafte Sache aufs Ganze zu gehen. Und diese innere Haltung kann Jesus gebrauchen für das Reich Gottes. Und so wie Jesus es dem Andreas aufgetragen hatte, machte sich der Apostel auf die Missionsreise, die ihn dann später nach der Himmelfahrt und der Geistsendung Jesu bis an das Schwarze Meer geführt hat. Das sagt aber, wie gesagt, jetzt die apokryphe Überlieferung, die nach den Evangelienberichten sich dann entwickelt hat. Er soll dann bis nach Griechenland gekommen sein und nach anderen Überlieferungen soll Andreas sogar in Kurdistan und Georgien gepredigt haben. Nach glaubhaften Erzählungen ließ sich der Apostel schließlich in Patras in Griechenland nieder und verkündete dort das Evangelium. Und es muss dann so um das Jahr 60 herum während der Regierungszeit des Kaisers Nero gewesen sein, dass Andreas von dem Statthalter von Patras, Ägeas, verhaftet wurde. Und dieser Christenhasser zwang den Apostel, den Göttern zu opfern, was Andreas jedoch standhaft verweigerte. Und dieser Widerstand bedeutete das Todesurteil für den Apostel. Am 30. November, so sagt die Überlieferung, im Jahre 60 oder 62 nach Christus soll er, der heilige Andreas, den Kreuzestod gestorben sein. Seine Hinrichtung, so wurde berichtet, erfolgt an einem schrägen Kreuz, das ja auch heute noch Andreaskreuz genannt wird, auch an den Bahnübergängen. Und bis zu ihrer Überführung nach Amalfi ruhten die Gebeine des Märtyrers in Konstantinopel. Das Haupt des heiligen Andreas kam 1462 nach Rom und Papst Paul VI. Hat es 1964 in einer Art ökumenischen Versöhnungsgeste dem Patriarchen von Konstantinopel und Patras zurückgeschenkt, sodass das Haupt des heiligen Andreas jetzt in der Ostkirche wieder verehrt werden kann. Soweit also die äußeren Lebensdaten. Aber das ist natürlich nur ein äußeres Gerüst. Damit sind wir dem heiligen Andreas so, was ihn innerlich bewegte und was seine Persönlichkeit ausmachte, natürlich noch lange nicht begegnet. Es gibt so etwas wie eine Fülle der Zeit, wie der Hebräerbrief einmal beschreibt, im ersten Kapitel, im ersten und zweiten Vers, da heißt es im Hebräerbrief, viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Diese Endzeit oder auch Fülle der Zeit, die sich andeutet, die hat sich damals in den Herzen der Menschen irgendwie als eine ganz tiefe Sehnsucht festgesetzt. Es lag so etwas in der Luft wie eine Messias-Erwartung, die gerade zur Zeit der Ankunft Jesu in diese Welt einen Höhepunkt erreicht hatte. Und dieser Messias-Erwartung ist ja auch der Engel Gabriel in Nazareth entgegengekommen, als er Maria besuchte. Denn sie ist ja gewissermaßen die Inkarnation der Erwartung des verheißenen Messias gewesen. In ihr fällt all das zusammen. Verheißung des alten Bundes, Erwartung und Sehnsucht der Menschheit. Aber wie gesagt, das war eigentlich die Frömmigkeit des jüdischen Volkes, die ganze alttestamentliche Frömmigkeit, der ganze alttestamentliche Kult war nichts anderes als Messias-Erwartung. Und deswegen muss man auch verstehen, wenn Jesus zum Beispiel in seiner ersten öffentlichen Predigt, ich sage immer gerne in seiner Primizpredigt, die er in seiner Heimatsynagoge in Nazareth gehalten hat, wie Jesus die Buchrolle des Jesaja nimmt und die Verheißung des alten Bundes vorliest und sagt, hier und jetzt, und er deutet auf seine eigene Person, hier und jetzt in meiner Person hat sich all das erfüllt, was da im alten Bund beschrieben ist. Das heißt also, die ganze alttestamentliche Frömmigkeit, auch alles prophetische Reden, ging auf eines hin. Es war Messias-Erwartung. Und dort, wo der Glaube, der alttestamentliche jüdische Glaube, wirklich authentisch war, dort hat sich dieser Messias-Glaube nicht irgendwie in einer Gesetzesfrömmigkeit verhärtet, sondern ist lebendig geblieben. Und da staunt man, dass ausgerechnet in Galiläa, wo man am wenigsten erwartet hätte, dass dort irgendwelche lebendige Glaubensaufbrüche entstehen könnten, dass ausgerechnet dort solche Handwerksburschen wie diese Männer am See Genezareth diese Messias-Erwartung in ihrem Herzen noch unverfälscht bewahrt hatten. Sonst wäre es nicht denkbar, dass Andreas die Netze hätte liegen lassen und in den Jordangraben hinuntergegangen wäre, um auf die Ausschau und die Suche nach dem Messias zu gehen. Denn es bedeutete etwas, seine Familie hinter sich zu lassen, seinen Beruf zu vernachlässigen, um da einer Idee nachzugehen, die aber nicht irgendeine billige Illusion war, sondern wirklich ein konkretes Ziel hatte, der Messias, der erwartet wurde und der in dieser Zeit in besonderer Weise von den Menschen erhofft wurde. Also wie gesagt, Andreas gehörte zu denen, die die Sehnsucht getrieben hat. Und er trifft dort im Jordangraben auf diesen exotischen Propheten, der da ein absonderliches Leben führte. Sein Äußeres bizarr, ein Kamelfell als Gewand, Heuschrecken und wilden Honig als Nahrung. Etwas merkwürdig, wenn man bedenkt, dieser Mann, der doch eine Botschaft hatte, und zwar eine wichtige Botschaft hatte, Jesus nennt ihn ja den Größten, den je eine Frau geboren hat, dass dieser Mann mit seiner Botschaft sich scheinbar versteckt in einen einsamen Ort jenseits der Wüste, im Jordangraben, wo es wirklich eine Mühsal war, den Weg unter die Füße zu nehmen, um dorthin zu kommen. Jeder, der ein bisschen etwas von Propaganda versteht, der würde heute sagen, wenn du deine Botschaft an den Mann bringen willst, dann musst du dahin gehen, wo die Menschen sind. Also normalerweise hätte man doch einen solchen Propheten, der eine wichtige Botschaft hat, in Jerusalem zu erwarten gehabt. Im Tempelbezirk vielleicht, dort wo die Frommen alle zusammenkamen, dort hätte er doch seine Botschaft an den Mann bringen können. Vielleicht auch in dem damals politischen Zentrum in Judäa, also in Caesarea am Meer, wo der römische Statthalter seinen Regierungssitz hatte, wo eben auch die gewichtigen Leute dieser Welt, die Politiker, zusammenkamen. Aber dass dieser Exot sich da im Jordangraben am Rande der Wüste aufhielt, merkwürdig. Es heißt aber, dass die Menschen zu Tausenden dorthin gezogen sind. Es heißt einmal, ganz Judäa und ganz Jerusalem zog in den Jordangraben, um diesen zerrupften und merkwürdigen Asketen dort zu erleben, Johannes den Täufer. Er bekannte sich als die Stimme des Rufenden in der Wüste. Das ist interessant übrigens, er sagt nicht, ich bin der Rufende, sondern er sagt, ich bin die Stimme des Rufenden. Wenn man Johannes nämlich fragte, wer bist du eigentlich, dann hat er immer in Negationen geantwortet. Ich bin nicht der Prophet, ich bin nicht Elias, Ich bin nicht der Messias. Also in Negationen hat er geantwortet. Das heißt also, er konnte sein prophetisches Amt nur deshalb ausüben, weil der zur Sprache kommen konnte durch ihn, der wahrhaft Rufende war. Und Johannes hat nur seine Stimme zur Verfügung gestellt. Er wollte im Grunde nichts anderes sein als der Verstärker oder die Membran, durch die Gott zu Wort kommen konnte zu den Menschen, die dorthin kamen. Er selber brachte sich völlig aus dem Spiel. Es ist interessant, die Spiritualität, wenn man so sagen kann, Johannes des Täufers hat er ja selber einmal beschrieben. Er sagt, er, Christus, muss wachsen. Ich muss immer geringer, kleiner werden. Und je kleiner ich werde, desto größer kann er werden. Je mehr ich verstumme, desto lauter kann er sprechen. Ich bin also nicht der Rufende, sondern die Stimme des Rufenden. Er nimmt sich sogar so weit zurück, dass er später im Gefängnis, als er kurz vor seiner Hinrichtung stand, selber ins Zweifeln geriet und seine Jünger aussandte, um zu fragen, bist du wirklich der, der da kommen soll? Seine ganze Sinnhaftigkeit, seine Berufung stand hier gewissermaßen auf dem Spiel, weil er ein Mann des Gehorsams war, der einfach sich schlicht in den Gehorsam Gottes stellte, ohne nach seinem eigenen Vorteil zu fragen. Die Stimme des Rufenden. Er muss also eine ungeheure Vollmacht ausgeübt haben, sodass es die Menschen angezogen hat. Und er konnte den Leuten auch ordentlich ins Gewissen reden. Die Stimme war weithin zu hören. Wie gesagt, Jerusalem und Judäa pilgerte dorthin. Das waren motivierte und unmotivierte, aber zumindest neugierige Menschen, zum Teil selbstgerechte, die ihn auf die Probe stellen wollten. Es ist eine merkwürdige Geschichte. Und viele, die dahin kamen, waren auch Pharisäer und Sadduzäer, die ihn vielleicht auf seine Rechtgläubigkeit überprüfen wollten. Aber die bekamen natürlich keine bequemen und angenehmen Dinge zu hören, denn Johannes der Täufer war kein Harmonisierer. Er konnte denen entgegenrufen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? So steht es bei Matthäus im Kapitel 3. Ja, es kamen sogar die Männer, wie ich schon sagte, aus Galiläa, Fischersleute vom See Genezareth. Darunter Andreas und Johannes. Diese Männer hatten wirklich, ich sagte es schon, ein echtes Anliegen. Und daran ist es zu erkennen, dass sie ihre Familien, ihren Beruf, ihren Broterwerb zurückließen. Sie hatten bereits erkannt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es muss mehr geben. Es gibt ja in Deutschland, jetzt in Augsburg, immer mal eine Mehrkonferenz. Das heißt, der Mensch braucht mehr als Essen und Trinken. Er braucht mehr als eine Karriere. Er braucht mehr als materielle Güter. Das ist es, was sie auf die Beine bringt, auch heute noch, wenn man dieser Sehnsucht ein Wort verleiht und die Sehnsucht des Menschen artikuliert. Jetzt käme die Frage vielleicht auf, waren diese Leute wie Andreas und Johannes, der Fischersmann, waren das politische Eiferer? Haben sie eine politische Idee verfolgt? Aber Johannes der Täufer hat sich ganz aus dem herausgehalten. Wer zu Johannes ging, musste ein echtes religiöses Anliegen haben. Johannes hat sich nie um Politik gekümmert. Er hat sogar den Soldaten ins Gewissen geredet, sie sollten mit ihrem Sold zufrieden sein. Und hat den Leuten also auch Standespredigten gehalten, wie sie sich zu verhalten hätten, aber hat sich nie in Politik hineingemischt. Er hat auf den hingewiesen, der allein Sünden vergeben kann. Denn er sagte selber wieder in einer Negation, ich taufe nur mit Wasser, aber nach mir kommt einer, der mehr kann und größere Vollmacht hat. Er wird mit Feuer und Heiligem Geist taufen. Und damit wies er auf Jesus hin. Also immer wieder dieses von sich weg auf Jesus hin. Die Negation seiner selber führte dazu, ihn, den Herrn, zu erkennen, den Messias zu finden und Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Das war die Sendung von Johannes dem Täufer, die er Matthias Grünewald auf seinem berühmten Isenheimer Altar mit dem ausgestreckten Zeigefinger dargestellt hat. Man kann sagen, Johannes der Täufer war der ausgestreckte Zeigefinger, der auf Jesus zu weisen hatte. Und dem ist Andreas gefolgt. Bis dahin machen wir jetzt erstmal eine kurze Musikpause und dann darf ich mit den Gedanken noch fortfahren.
Sie haben eingeschaltet. In der Sendereihe Spiritualität geht es heute um den heiligen Andreas, unseren Tagesheiligen. Pfarrer Winfried Abel, der uns aus Heiligenkreuz zugeschaltet ist, stellt uns den heiligen Andreas vor unter dem Titel Wer sucht, der findet. Und es geht jetzt weiter mit seinen Gedanken.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, wie Andreas, der Suchende, auf die Spur gebracht wird, Jesus zu finden. Sehr schön schildert Johannes, der Evangelist, der beteiligt war an der Suche, wie sie sich Jesus näherten. Da heißt es im ersten Kapitel bei Johannes, Johannes der Täufer richtete seinen Blick auf Jesus und sagte, seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie, was wollt ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete, kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Dieser Bericht ist so wunderschön. Man stelle sich das vor. Jesus ist da auf dem Weg und die beiden wagen gar nicht, ihn anzusprechen. Sie folgen mit einer gewissen Scheu dem Herrn. Sie wissen auf der einen Seite, er ist es, der unser Lebensideal ist, aber sie haben es nicht gewagt, ihn anzusprechen, bis Jesus sich umdreht und dann die Frage stellt, was wollt ihr? Ich finde das insofern schön, dass er eigentlich schon längst weiß, was sie wollen. Aber er fragt noch einmal, so ähnlich wie bei der Berufung von Jesaja, wo es heißt, wen soll ich senden? Und Jesaja stellt sie zur Verfügung, Herr, hier, sende mich. Und genauso fragt Jesus, was wollt ihr? Und die Antwort heißt, Rabbi, wo wohnst du? Da muss man allerdings Folgendes wissen. Es gehörte zum Lehrsystem der Rabbiner, in Lebensgemeinschaft mit ihren Schülern zu leben. Das heißt, sie suchten Lebensgemeinschaft mit dem Herrn, denn die Lehre vermittelte sich nicht so sehr durch Worte, sondern die Lehre vermittelte sich durch das Beispiel, durch das gelebte Beispiel des Lehrers. Und deswegen haben die Rabbinen, lesen Sie einmal die chassidischen Erzählungen von Martin Buber, da werden Sie das immer wieder finden. Die Rabbinen haben in Lebensgemeinschaft mit ihren Schülern gelebt und haben ihnen dadurch eine Lehre erteilt, durch ihr Beispiel und durch ihr Leben. Das gilt übrigens heute in der Kirche noch genauso. Ich erinnere mich an ein Wort, das auch kürzlich Papst Franziskus wieder einmal gesagt hat. Jeder Christ ist dazu berufen, zu evangelisieren und das Evangelium zu verkünden, wenn nötig auch durch Worte. Das heißt vor allem durch sein Beispiel. Wir müssen gar nicht rhetorisch begabt sein. Wir müssen keine Theologie studiert haben. Wir müssen keinen Doktortitel tragen. Und wir können evangelisieren. Einfach Lebensgemeinschaft mit dem Herrn. Und diese Lebensgemeinschaft mit dem Herrn, die strahlt aus auf die anderen Menschen unserer Umgebung. Es heißt hier, sie blieben an jenem Tage bei ihm. Wenn sie damals gewusst hätten, dass das nicht nur ein Tag werden würde, sondern dass ihr ganzes Leben ein Tag wäre. Denn von da an gehörte ihr Leben ganz Christus. Aber es heißt hier, sie blieben an jenem Tag und es war um die 10. Stunde. Das heißt, diese Begegnung muss sie so geprägt haben, dass sich genau der Tag und die Stunde in ihr Gedächtnis eingraviert hat. Ich kann mir vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie ähnliche Momente in Ihrem Leben in Erinnerung haben. Ich habe zum Beispiel in Erinnerung, wie ich am 1. November 1957 die innere Klarheit bekommen hatte, Weltpriester zu werden und ins Priesterseminar zu gehen. Ich weiß noch ganz genau, es war der 1. November 1957. Es gibt in unserem Leben manchmal solche Momente, da wird einem eine Begegnung geschenkt, die sich so tief einprägt, dass man den Tag und die Stunde nie wieder vergisst. Und deswegen darf man das wirklich ernst nehmen. Es war um die 10. Stunde. Die 10. Stunde, das ist am Nachmittag etwa so gegen 4 Uhr nach der damaligen Zeitrechnung. Also diese Begegnung mit Jesu hat diese Menschen geprägt. Es gibt im Evangelium ja ähnliche Begegnungen, die Menschen zutiefst geprägt haben. Ich denke an diese von Lukas geschilderte Begegnung mit Jesus in Jericho, wie er dem Zachäus, dem Zöllner, begegnet ist. Dieser Mann, Zachäus, konnte gar nicht wissen, dass dieser Tag der Begegnung für ihn der Tag seines Lebensschicksals werden sollte. Er war aus einer gewissen Neugier, sicherlich auch tiefen Sehnsucht, die er vielleicht gar nicht artikulieren konnte, auf den Baum gestiegen, um Jesus zu sehen. Und dann ist Jesus in sein Leben getreten. Und dann hat sich sozusagen sein ganzes Lebensbild und seine ganze Werteskala auf den Kopf gestellt. Wenn bis dahin das Geld der Mittelpunkt seines Lebens war, verschiebt sich der Mittelpunkt jetzt zugunsten Jesu. Jetzt ist Jesus in die Mitte getreten. Jetzt spielt das Geld für ihn keine Rolle mehr. Eine andere Begegnung, die leider negativ ausgegangen ist, war die Begegnung, die ebenfalls Lukas ein Kapitel zuvor im Kapitel 18 geschildert hat, wie ein junger Mann zu Jesus kam und ihn fragte, was fehlt mir noch zum Reich Gottes? Der hatte Idealismus, aber er hing an seinem Geld, an seinem Reichtum. Jesus schaut ihn mitleidig an, voll Liebe. Er möchte im Grunde mit seinem liebenden Blick ihm dartun, Freund, es gibt Größeres als materielle Güter. Was ich dir anbiete, meine Liebe, das ist doch der Inhalt, der dein Leben füllen sollte. Der junge Mann aber konnte es nicht übers Herz bringen, sich von seinen materiellen Gütern zu trennen. Also hat Zachäus in der Gegenwart Christi genau das Richtige erkannt und getan, was der junge Mann ein Kapitel zuvor nicht tun konnte. Andreas ist so von dieser Begebenheit und von dieser Begegnung mit dem Herrn so erfüllt und so erfreut, dass er sofort zu seinem Bruder Simon geht und zu ihm sagt, wir haben den Messias gefunden. Interessant übrigens, dass hier schon im ersten Kapitel von Johannes dieses Messias-Bekenntnis steht. Wir haben den Messias gefunden. Im Matthäus-Evangelium wird ja Petrus erst im 16. Kapitel bei Caesarea Philippi auf die Frage hin, für wen halten die Menschen den Menschensohn und für wen haltet ihr mich? Da sagt Petrus oder Simon, der Sohn bar Jona, zu Jesus, du bist der Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, das hast du nicht aus dir, das hat dir der himmlische Vater gegeben. Aber zuvor hat es ihm Andreas schon ins Ohr geflüstert. Das heißt, hier war schon der Heilige Geist am Werk, die Stimme Gottes am Werk, als Andreas zu seinem Bruder sagte, wir haben den Messias gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus sein späteres Bekenntnis von dem genommen hat, was sein Bruder Andreas ihm gesagt hatte. Und so geht oft das Göttliche über menschliche Wege in unsere Herzen hinein. Und deswegen haben wir diese wichtige Aufgabe, Christus den Menschen weiterzugeben, durch unsere Haltung, durch unser Bekenntnis, indem wir uns zu ihm bekennen. Und das führt dann dazu, dass der Heilige Geist Raum findet in den Herzen der Menschen. Das Messias, was Messias bedeutete, das konnten sich natürlich die ersten Jünger noch gar nicht vorstellen. Da waren es ganz verworrene und vermischte Vorstellungen. Das Messiastum wurde teils religiös gedeutet, teils politisch gedeutet. Aber wer sich Johannes dem Täufer angeschlossen hatte, der hatte zumindest noch im Ohr, dass Johannes gesagt hat, er ist der, der die Sünden der Welt hinwegnimmt. Also das ist keine politische Angelegenheit. Hier geht es wirklich um das Innerste des Menschen, um die Bekehrung des Menschen, um das Reich Gottes, das in den Herzen der Menschen seine Wurzeln schlagen möchte, um dann sich ausbreiten zu können von Mensch zu Mensch über die ganze Welt. Denken wir einmal daran, wie im Markus-Evangelium zum Beispiel berichtet wird, wie Johannes und Jakobus, also auch derselbe Johannes, der mit Andreas im Jordangraben bei Johannes dem Täufer war, Jesus bitten, sie möchten ihren besonderen Posten im Reiche Gottes zur Rechten und zur Linken des Messias haben. Was haben die sich damals unter Messiastum vorgestellt? Ich kann mir vorstellen, dass sie erschüttert und bis ins tiefste Herz hinein getroffen waren, als sie dann erlebten auf dem Golgotha-Hügel, dass zur Rechten und zur Linken des Messias nicht ihr Platz war, Gott sei Dank, sondern zwei Verbrecher gekreuzigt wurden, von denen einer aus dem Munde Jesu seine Heiligsprechung hören konnte. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dieser Messias war von einer ganz anderen Art, als die Jünger sich das damals vorstellen konnten, als Andreas zu Petrus sagte, wir haben den Messias gefunden. Oder denken wir, wie Jesus, nachdem Petrus ihm bekannt hat, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, und Jesus zu ihm sagte, und du bist der Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und dann das Messiastum erklärte, indem er vom Leiden und vom Sterben und von der Auferstehung sprach, wie Petrus ihm dann in die Parade fuhr und sagte, Herr, das darf nicht geschehen. Und Jesus zu ihm sagt, weg von mir, Satan. Du denkst nicht die Gedanken Gottes, sondern die Gedanken der Menschen. Du hast die falsche Logik. Du hast nicht die Himmelreich-Logik im Sinn, wenn du von Messias träumst. Du hast immer noch die menschliche Logik und denkst immer noch an irgendeinen irdischen, mächtigen oder weiß Gott wie prächtigen Messias. Also es war schwer, den Jüngern diesen Begriff zu vermitteln. Was heißt das, Messias zu sein? Dann lesen wir im selben Johannes-Evangelium im Kapitel 12 von einigen Griechen, die auf einer Wallfahrt nach Jerusalem gekommen waren und die auf dem Fest unter den Pilgern Gott anbeten wollten und die zu Philippus gingen und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus, so heißt es, ging dann zu Andreas. Und dann gingen beide, Andreas und Philippus, zu Jesus und sagten es ihm, die Griechen möchten dich sehen. Und dann antwortet Jesus ganz merkwürdig. Er sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Man hat fast den Eindruck, dass Jesus die Frage gar nicht beantwortet. Wir möchten den Messias sehen, aber Jesus sagt, wer den Messias sehen will, der muss das sterbende Weizenkorn erlebt haben. Er spricht im Grunde von seinem wahren Messiastum, das darin besteht, sein Leben hinzugeben, um darin fruchtbar zu werden, wie er durch sein Kreuzesopfer fruchtbar geworden ist für die Welt. Das konnte damals Andreas noch gar nicht begreifen. Aber nach dem Pfingstereignis war ihm alles klar. Der Heilige Geist hat sozusagen diese ganzen unzusammenhängenden Erlebnisse, die sich in den Herzen der Jünger gespeichert hatten, auf einmal in einen Zusammenhang geführt, dass sie auf einmal erkannten, was es heißt, Messias zu sein. Und dann konnten auch sie fähig werden, auf den Fußspuren desselben Messias, dem sie ihr Leben geweiht hatten, dann auch ihr Leben hinzugeben. Sonst wäre es nicht möglich gewesen. Die apokryphen Andreas-Akten, also die später entstanden sind, vielleicht mehr als Legende oder als Spuren von irgendwelchen historischen Berichten, sagen, dass Andreas in Griechenland, wie ich schon sagte, in Patras umgebracht wurde und als Märtyrer am Kreuz starb. Und Andreas soll in der Todesstunde ausgerufen haben: Sei gegrüßt, du geliebtes Kreuz, du hast Glanz und Schönheit von den Gliedern des Herrn empfangen. Bevor der Herr dich bestieg, warst du ein irdischer Schrecken, nun aber werde ich durch dich zu ihm gelangen. Jetzt ist Andreas fähig geworden, wie auch sein Bruder Petrus. Nachdem er dies alles erlebt hatte, Petrus sogar die tiefste Erniedrigung in der dreimaligen Verleugnung, um dann zu sehen, dass das Kreuz nicht Schmach, sondern Triumph der Liebe war und dass darin nicht die Wahrheit zerstört, sondern zum Vorschein kam, da haben sie gespürt, dass es sich lohnt, sich dieser Wahrheit und dieser Liebe hinzuschenken und wurden fähig gemacht, durch die Wirkung des Heiligen Geistes selber ihr Leben Christus hinzugeben. Also noch einmal, wenn ich sagte, wer sucht, der findet, dann hat Andreas in seinem Leben genau das gefunden, was er gesucht hat, ohne es vorher genau zu wissen. Er hatte nur in seinem Herzen gewisse Umrisse, undeutliche Bilder von dem, was Ideal eines Lebens sein könnte, aber in der Person Jesu ist ihm auf einmal dieses Ideal ganz verleiblicht und deutlich vor Augen geführt worden. Die Sehnsucht nach Gott, so sage ich immer gerne, ist nach der Urkatastrophe der Menschheit, die wir den Sündenfall im Paradies nennen, nach dieser Urkatastrophe, nachdem der Mensch Gott aus seinem Leben vertrieben hat und Gott nicht den Menschen aus dem Paradies, sondern der Mensch aus seinem Leben vertrieben hat. Die Sehnsucht nach Gott ist in seinem Herzen aber zurückgeblieben als der einzige und wichtige Brückenkopf des Heiligen Geistes. Und dieser Brückenkopf befindet sich heute immer noch in der Seele eines jeden Menschen. Diese Sehnsucht nach Gott hat immer wieder Menschen in die Nähe zu Gott getrieben. Immer. Denken wir an den heiligen Augustinus mit seiner berühmten Unruhe, wo er in seinem Buch die Bekenntnisse betet: Groß bist du, Herr, und über alles Lob erhaben. Und da will der Mensch dich preisen, dieser winzige Teil deiner Schöpfung. Du selbst regst ihn dazu an, denn du hast uns zu dir hin geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es seine Ruhe findet in dir. Und derselbe Augustinus, der vorher weiß Gott, welche Irrwege gegangen war, aber immer auf der Suche nach dem größeren Glück, der hat dann später geschrieben: Suche, ja, suche, aber suche nicht da, wo du suchst. Diese tiefe Sehnsucht ist im Herzen eines Menschen, eines jeden Menschen da. Und ich möchte sagen, die Evangelisierung der Kirche auch heute muss bei dieser Sehnsucht des Menschen ansetzen. Denn es gibt keinen Menschen, keinen, der nicht Sehnsucht nach einem größeren Glück hat. Keinen. Und selbst derjenige, der am Leben verzweifelt und sich das Leben nehmen möchte, hat Sehnsucht nach der größeren Ruhe und dem größeren Frieden, den er auf dieser Erde noch nicht finden konnte, der aber nur in Gott gefunden werden kann. Das heißt also, in jedem Menschen lebt diese Sehnsucht nach mehr. Und daran muss anknüpfen die Evangelisation der Kirche auch heute. Kardinal Ratzinger, bevor er Papst wurde, hat einmal gesagt, es gibt in der Seele eines jeden Menschen dieses Urwissen. Und Glaubensverkündigung ist nichts anderes als ein Erinnern an das, was in der Seele eines jeden Menschen eigentlich schon da ist. Und es wäre jetzt wichtig, dass dieses angerührt würde und befreit würde zu einer klaren Erkenntnis, sodass der Mensch mit den Lippen Ja sagen kann und mit dem Herzen sich hingeben kann an den Herrn. Und genau das ist es, was Andreas umgetrieben hat. Noch einmal, die wahre Begriffsbestimmung eines Christen, wie Henry Newman sagt, ist einer, der Ausschau hält nach Christus. Und damit möchte ich die Betrachtung beschließen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Amen. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Winfried Abel, für Ihre Betrachtungen zum heiligen Andreas unter dem Thema Wer sucht, der findet. Wir haben noch einige Minuten in dieser Sendung und die möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Verfügung stellen, wenn Sie sich melden möchten mit Fragen vielleicht oder noch einem eigenen Gedanken zum heiligen Andreas unter 089 517 008. 008. Das ist die Nummer hier zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb heute über den heiligen Andreas. Unser Gast Pfarrer Abel 089 517 008 008. Um den heiligen Andreas geht es hier in dieser Spiritualitätssendung unter dem Thema Wer sucht, der findet. Pfarrer Abel, für mich, ich habe mich so gefragt, wenn jemand so zuhört und sagt, wer sucht, der findet, da wird es vielleicht zu manchen geben, der sagt, ja, ich habe viel gesucht, aber ich habe irgendwie keine richtige Antwort gekriegt. Vor mir ist Jesus nicht aufgetaucht. Was würden Sie dem sagen?
Ich würde dieser Person raten, sich innerlich frei zu machen von falschen Vorstellungen und Wünschen. Denn wenn man blockiert ist durch falsche Vorstellungen und Wünsche, dann ist es ganz schwierig, dass Gott zu einem sprechen kann. Und dann hat man oft den Eindruck, man findet nicht, obwohl man sucht, aber im Grunde ist man nicht bereit, die Antwort anzunehmen, die einem nicht passt. Das ist oft ein Problem.
Also Sie würden sagen, wenn wir Gott wirklich von Herzen suchen, dann ist er da und er gibt uns die Möglichkeit, ihn zu finden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sage immer gerne, man muss innerlich Tabula rasa machen. Sozusagen innerlich wie eine ausgelöschte Tafel sein, auf die Jesus schreiben kann. Aber wenn ich da schon alles vollgekritzelt habe und nicht davon lassen möchte, dann hat er es schwer, sich bei mir noch bemerkbar zu machen. Ich muss also mich von falschen Vorstellungen wünschen und ehrgeizigen Gedanken freimachen.
Es geht nicht so, so oder so oder so musst du sprechen, sondern wenn, dann Herr, zeige dich mir, so wie du es willst. Das haben wir verstanden. Jetzt sehe ich eine Hörerin, die uns anruft aus der Nähe von München, anonym. Herzlich willkommen Ihnen.
Ja, grüß Gott. Ich wollte nur sagen, dass ich in einem alten Buch, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was das für ein Buch war, aber ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es mir merken wollte, einen Satz gelesen und da stand, er soll vom Apostel Andreas stammen. Also man weiß es ja nicht, ob es so ist, aber ich möchte ihn trotzdem mal vorlesen. Wenn ich mich vor der Pein des Kreuzes fürchten würde, so würde ich nicht das Lob des Kreuzes verkündigen. Ich finde es ein schönes Wort, denn er ist ja auch gekreuzigt worden und hat ja vielleicht auch vorher schon geahnt, dass ihm so etwas passieren kann. Und trotzdem hat er das Lob des Kreuzes weiterhin verkündet. Das ist mir nur jetzt eingefallen, weil der Herr Pfarrer Abel ja auch ein Wort gebracht hat, das dem vom Apostel Andreas stammen soll.
Vielleicht wiederholen Sie den Satz nochmal.
Ja, wenn ich mich vor der Pein des Kreuzes fürchten würde, dann würde ich nicht das Lob des Kreuzes verkündigen.
Ja, können wir mal für den Pfarrer Abel, ich meine, das ist kein biblisches Wort, aber passt es zum heiligen Andreas?
Aber wie? Natürlich. Ich bin sicher, das kommt aus einer der apokryphen Schriften, die über das Martyrium des heiligen Andreas berichten und passt genau eigentlich auch zu dem, was ich da als Zitat brachte, das auch überliefert ist aus den Apokryphen. Aber so kann auch nur ein Märtyrer das Kreuz wirklich in einer Form beschreiben oder begrüßen, der keine Angst mehr hat vor dem Martyrium, weil er weiß, dass das Kreuz die äußerste Form der Liebe ist, die man überhaupt sich vorstellen kann. Und wer von einer solchen Liebe getragen ist, der hat auch keine Angst mehr. Keine Angst mehr vor dem Kreuz.
Ja, dann danke ich unserer Hörerin, dass sie das mit eingebracht hat, dieses Zitat. Vielen Dank. Und wir hören noch eine Hörerin ganz geschwind, die uns ebenfalls anonym anruft aus Baden-Württemberg. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß, guten Tag. Als mir es ganz dreckig ging, hat mir mal ein Pfarrer gesagt, er guckt dann immer aufs Kreuz und sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Herr, helfe du mir. Dann geschieht ein Wunder. Da dachte ich, gut, ich mach's. Ich habe jetzt nicht auf ein Wunder gewartet. Ich habe nur gedacht, naja, dann bin ich gespannt auf das Wunder. Es hat einige Wochen gedauert. Und dann hat mir jemand gesagt, wo mich in meinem Zimmer besucht hatte, wo ich überhaupt nicht kenne, irgendein Mönch oder was das auch immer war, du bist nicht alleine. In dem Augenblick, wo ich mich gottlos fühlte, wo ich dachte, Herrgott, wo bist du?
Ja, vielen Dank. Denn solche Zeugnisse, die zeigen doch, was das Kreuz für eine ungeheure Segenskraft entfaltet. Immer noch entfaltet und auch nie diese Segenskraft verlieren wird. Der Blick aufs Kreuz und die Vereinigung mit der Liebe zu Christus, die gibt uns Kraft durchzuhalten. Und vor allem, er hat es für uns und an unserer Stelle getan. Wir brauchen es nicht mehr leisten. Wir können uns es schenken lassen.
Ja, vielen Dank Ihnen auch für Ihren Anruf und für Ihren Beitrag in dieser Sendung über den heiligen Andreas heute an seinem Gedenktag unter dem Thema Wer sucht, der findet. Vielen herzlichen Dank vor allem Ihnen, Pfarrer Abel, für Ihre Gedanken zum heiligen Andreas. Nachzuhören gibt es das wie immer bald in der Mediathek von Radio Horeb unter horeb.org. Oder Sie bestellen einfach auch eine CD beim CD-Dienst von Radio Horeb. Vielleicht auch ein schönes Namenstagsgeschenk, das nur mal so als Tipp, unter 08328 921 120 kann man den CD-Dienst erreichen. 08328 921 120. Pfarrer Abel, wir wünschen Ihnen von Herzen Gottes Segen. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Gabi Fröhlich und wir bitten Pfarrer Abel noch zum Abschluss um seinen priesterlichen Segen.
Ja, ich darf mit dem Gebet, dem Tagesgebet zum heiligen Andreas, den Segen beginnen. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche den heiligen Apostel Andreas als Boten des Glaubens und als Hirten gegeben, erhöre unser Gebet und gib, dass auch die Kirche unserer Tage die Macht seiner Fürsprache erfahre. Und dazu segne, behüte euch und stärke euch im Glauben, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.